Hallo, Sie hören Teil 2 des Lena Sofa Talks zum Hören, Edition 4. Ich nehme Sie jetzt wieder mit ins Haus des Meeres in Wien, wo Moderatorin Bettina Kerschbaumer mit ihren Gästen Michael Bartz, Alice Fleischer, Sonja Lengauer, Bettina Pauschenwein, Stefan Punz und Sophie Seebacher über die Zukunft des Lernens und der beruflichen Weiterbildung spricht. In Teil 2 geht es unter anderem um das Miteinander von Generationen, um Selbstlernkompetenz und die Rolle der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz in der Weiterbildung.
Also ich glaube, wir können jedenfalls schon mal festhalten, dass dieses Lernen der Zukunft eine ganz starke Ausrichtung braucht auf, wie erzeuge ich Neugierde, wie erzeuge ich dieses Sinnverständnis in dem, was ich tue, wann habe ich sozusagen wirklich auch Begeisterung oder wann, nicht nur weitergeben, ne? Weil wie wir schon gelernt haben, es reicht nicht, wenn ich da draußen begeistert bin, sondern ich muss tatsächlich auch ganz stark daran arbeiten, diesen Funken auch in den Teilnehmenden zu zünden, dann geht's mit der Weiterbildung auch wirklich gut voran. Ist der Dünger fürs Gehirn, sagt Hüter. Ich frage mich nur, funktionieren da alle Gehirne gleich? Ich frage es mal ein bisschen provokant. Haben wir da vielleicht Unterschiede in den Generationen? Müssen wir da vielleicht, Herr Punz, Sie nicken schon, wollen Sie das vielleicht mal gleich aufgreifen?
Ja, natürlich. Also das sind schon Unterschiede in den Generationen sehr deutlich kennbar. Vor allem auch mit den zukünftigen Lernen begleitend. Also dieses Stichwort, diese Digitalisierung mit Online-Schulungen, Online-Formaten, da merkt man das sehr markant.
Ja.
Also da ist dann auch die Herausforderung an den jeweiligen Trainer, auch einmal dieses Niveau an der Technik, dieses Wissen an der Technik einmal auf den gleichen Stand zu bringen. Ich habe erst vorige Woche auch so ein Online-Seminar gehabt. Und da ist am Anfang, in der Anfangsphase mal sehr wichtig, so eine kleine Einschulung.
Mhm. Sprich, Sicherheit zu geben,
geben, wie diese Online-Tools funktionieren, ja. Und erst nach dieser Phase hat man auch gemerkt, dass dann auch die Teilnehmenden sehr ein bisschen beruhigt sind. Ja. Vor allem am Anfang merkt man, dass dann sehr hektisch mit der Kamera hantiert wird und ob das Mikrofon geht und so weiter. Und wenn man einer diese Angst gleich einmal nimmt, dann sind sie gleich mal beruhigt und man kann dann wirklich sozusagen in einem System dann auch dieses Training auch sehr schön absolvieren.
Frau Pauschenwein, das Thema Generationen interessiert mich auch in Ihrem Fall besonders, weil ich jetzt mal davon ausgehe, ich weiß es gar nicht, aber wahrscheinlich werden Sie ja auch unterschiedliche Generationen in Ihrem Unternehmen beschäftigen. Wie funktioniert das miteinander? Lernen die tatsächlich voneinander oder schaffen Sie Plattformen, wo die oder Möglichkeiten, wo die voneinander lernen können? Wie machen Sie das?
Also es ist definitiv ein Miteinander der Generationen, weil ich glaube, es würde anders gar nicht funktionieren, wenn der Lehrling mit 15, 16, 17 ins Unternehmen eintritt und mit einem Gesellen zum Beispiel jetzt auf Montage ist, weil das ist unser längster und ältester Mitarbeiter, der seit 1986 bei uns beschäftigt ist, der hat einfach sehr jung begonnen hat und mein Papa sagt immer, wir haben quasi alle gemeinsam jung angefangen und sind jetzt gemeinsam alt geworden und jetzt kommt die nächste Generation. Es muss ein Miteinander sein, wenn es im Betrieb gut funktionieren soll, im Alter gut funktionieren soll. Es lernen die Älteren von den Jungen, weil es sind mittlerweile bis auf zwei Maschinen, glaube ich, alle Computer gesteuert. Das heißt, das ist auch für den älteren Mitarbeiter natürlich herausfordernd, mit den neuen Techniken umzugehen. Da tun sie die Jungen einfach leichter. Das ist, die Älteren schauen sich da in dem Bereich was von den Jüngeren ab. Und umgekehrt ist es einfach die Erfahrung, die die Älteren mit sich bringen. Ich sage jetzt immer, es ist nett, dass ich Tischlermeisterin bin, aber die Erfahrung, die ein Mitarbeiter über Jahrzehnte im Betrieb sich von Tag zu Tag aufbaut und ansammelt, ist natürlich nicht erreichbar mit einer Prüfung. Und das ist einfach auch das, was wir versuchen, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass jeder in einem anderen Bereich seine Stärken hat und dass wir gemeinsam dann stark sind, wenn jeder von den Stärken des anderen profitieren kann. Und das ist etwas, was im Alltag Gott sei Dank, ich sage jetzt mal einfach so passiert, ohne da jetzt bestimmte Plattformen zu schaffen, aber das ist, glaube ich, wieder eine Frage der Größe, der Struktur des Betriebes. Das hat Gott sei Dank immer sehr gut funktioniert, auch in der Führungsebene quasi, wo mein Vater von meinem Großvater lernen durfte, ich jetzt wiederum von meinem Vater lernen darf.
Ihr habt das ja in den Genen sozusagen, genau. Gerade in einem Nachfolgebetrieb.
Genau, gell? Und da ist es einfach für den Erfolg des Betriebes und für den Fortbestand des Betriebes einfach sehr wichtig, das zu akzeptieren oder anzuerkennen, was die Generation davor geleistet hat, was aber auch die nächste Generation an Mut mit aufbringt, einen bestehenden Betrieb zu übernehmen, weil dort doch einiges an Herausforderungen ansteht.
Mhm, ja. Herr Bartz, gleich dazu, bitte. Mhm.
Die Generationenunterschiede Ihrer Frage. Wir sehen die nicht. Das ist okay. Ganz spannend. Wir sind gerade mitten in einer dreijährigen Studie zu Mitarbeiter- und Führungskräftekompetenzen nach der Pandemie. Wir wollen einfach wissen, hat sich was verschoben? Und wir sammeln unsere Daten nicht über Fragebögen, sondern über kostenlose Workshops, die wir in den Unternehmen durchführen. Ziemlich unkonventionell, sind sehr froh, dass der Fördergeber, der öffentliche Fördergeber darauf eingegangen ist. Wir machen also jetzt schon seit anderthalb Jahren Workshops, sind jetzt quasi in der Mitte. Und was sehen wir zum Beispiel bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gibt es ganz neue Themen. Da gibt es auch Leidensdruck. Ja, und das betrifft dieser Leidensdruck auch alle Generationen. Zum Beispiel die Frage, wie kann ich mich in diesen neuen hybriden Meeting-Welten, ja, so die Hälfte bis 80% der Meetings finden in Unternehmen weiterhin online statt. Wie kann ich mich da ausdrücken, verständlich machen, meinen Punkt machen, überzeugen, mich präsentieren, meine Karriere machen, auch in der virtuellen Kommunikation? Das ist so ein großes Mitarbeiterthema. Bei den Führungskräften ist es noch dramatischer. Führungskompetenzen haben sich so grundlegend verschoben. Wir kennen noch aus den 80er, 90er, 2000er Jahren, da war es wichtig, zum Beispiel Ziele sehr präzise vergeben zu können. Ja, Management by Objectives, genau, ja. Kundenorientierung zu vermitteln, das ist alles weg. Aus den Kompetenzprofilen. Was jetzt zählt, sind die weichen Themen. Wie kann ich Werte vermitteln? Wie kann ich emotional meine Mitarbeiterinnen effektiv abholen? Weil wir arbeiten ja viel auf Distanz zusammen. Also ein Erdbeben hat da stattgefunden in den Kompetenzprofilen. Und da gibt es jetzt einfach diesen riesigen Bedarf nachzuholen, zu professionalisieren, weil während der Pandemie haben wir aus der Not heraus agiert. Da war viel akzeptiert. Aber jetzt sind wir wieder im Normalmodus und jetzt geht es um Karrieren und darum, effizient und effektiv zu sein im Job. Also jetzt geht es darum, in diesen neuen Arbeitswelten auf das Profi-Niveau zu kommen. Und das betrifft alle Generationen. Also deswegen keine Generationenunterschiede.
Ja, ich möchte tatsächlich jetzt ein Stichwort aufgreifen, das Sie jetzt gerade erwähnt haben, nämlich sozusagen die Führung ist eine andere, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Also es geht jetzt nicht mehr so um dieses starke Vorgabe.
Weg von der Sachebene.
Genau. Lässt sich das irgendwie auf die Rolle der Trainer und Trainerinnen auch umlegen? Also müssen wir anders da vorne stehen, haben wir ein anderes Rollenbild? Da schaue ich jetzt einmal vielleicht die Trainerinnen auch an, Herr Bunz.
Ja, also das hat sich auch schon geändert. So wie früher, dass diese fachliche Kompetenz an vorderster Stelle war, ist jetzt in heutiger Zeit nicht mehr so prägend. Natürlich, diese fachliche Kompetenz wird natürlich verlangt, ja, muss natürlich vorhanden sein. Aber es ist jetzt vielmehr diese soziale und emotionale Themen, die auch sehr im Vordergrund sind. Ja. Man kann einfach sehr viel von diesen Emotionen sehr viel ableiten. Ich kann dann auch ein Beispiel nehmen von so Vorbereitungskursen, wenn man da so Gruppenübungen macht und man merkt halt dann wirklich sehr in dieser Emotion, ob irgendwer da unsicher ist, unschlüssig ist, da merke ich sofort als Trainer, okay, da ist Handlungsbedarf, da ist einfach sehr schüchtern, da kann man wirklich.
Also es ist eigentlich eine begleitende Coach, fast schon eine Coach-Rolle, ja, wenn ich das jetzt mal so umlegen darf, so von der Führungskraft oder vom Hardcore-Trainer, Frontaltrainer zum Coach, zum Begleiter.
Ja, genau. Weil im Endeffekt ist immer dieses Lernziel an erster Stelle. Ja, also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt da mit meinen fachlichen Kompetenzen da ein großes Volumen an Inhalt in kurzer Zeit rüberbringe, ist es sehr viel wichtiger als diese Lernziele, dass er wirklich auch, dass dann diese Selbstverantwortung, ja, nicht der Trainer verantwortlich ist, sondern auch wirklich der Teilnehmer, dass das ja über der Transfer auch stattfindet.
Herr Batz.
Ich hätte noch ein schönes ergänzendes Beispiel, was auch mit der Veränderung in uns und unserem Denken zu tun hat. Nach der Pandemie, auch an unserer Fachhochschule, womit waren wir konfrontiert? Bei den Studierenden die Forderung, ja, aber ab jetzt, wenn ihr uns in den Hörsaal holt, dann müsst ihr bitte einen guten Grund dafür haben. Denn wir haben ja jetzt verstanden, das geht alles online. Das heißt, lasst euch was einfallen. Das heißt, didaktisch dreht sich sehr, sehr viel, wenn etwas in Präsenz stattfindet. Ich habe mich dann nach der Pandemie, ich war schon lange schwanger mit dieser Idee, getraut in meinen Leadership-Vorlesungen. Dort Business-Yoga einzubauen. Das heißt, ich lasse einen Hörsaal leer räumen, Es werden die Yogamatten ausgeräumt. Und dann gehen wir nach kurzen Yoga-Einheiten in Leadership-Themen mit viel offenerem Geist. Es ist viel kreativer. Die Noten sind übrigens nach oben gegangen in den Abschlussarbeiten. Da sehen wir also direkt auch diesen Impact. Das hätte ich mich früher nicht getraut. Ich habe so früher verschämt mal in den Sitzreihen ein bisschen Business-Yoga im Stehen eingebaut. So halbschwanger quasi. Aber jetzt wirklich sind wir drüber und es wird jetzt zum neuen Standard. Mhm. Das heißt, es lohnt sich, in den Hörsaal zu kommen. Und das wird auch umso mehr geschätzt. Ich hatte vor am Anfang kurz angesprochen, es haben sich so zwei gegensätzliche Lernwelten herausgebildet. Zwei Gruppen von Lernenden, die ganz anders an das Thema Lernen herangehen seit der Pandemie.
Frau Lenger, erleben Sie das auch und bieten Sie auch Business Yoga an oder so ganz andere Methoden der Didaktik?
Naja, für die Didaktik sind die Trainer und Trainerinnen in ihren Trainings verantwortlich. Was ich aber schon sagen kann, es gibt ja bei die Leute, ja, wir sind ein globales Unternehmen, auch eine Global Deloitte University, wo international Trainings angeboten werden auf den entsprechenden Levels dann für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Selbst noch nicht teilgenommen, aber ich freue mich schon, wenn ich dann darf. Also ich dürfte schon, aber es dauert sozusagen, bis dann die Termine stattfinden. Aber ich habe gehört, und das hat mich sehr gefreut, dass ganz viel mit Rollenspielen gearbeitet wird. Okay. Es gibt nicht ein, so ist ein Case und so arbeiten wir das ab, sondern wir schlüpfen in die Rollen. Oder die Kollegin hat mir erzählt, das hat sie erlebt, um sozusagen dann in der Zusammenarbeit mit den Klienten, Klientinnen da jeweils schon was zu erarbeiten. Und das kann ich selbst von Deloitte Österreich dazulegen, im Rahmen der Talentprogramme haben wir auch ein Development Center, das wird jetzt in ein paar Wochen stattfinden, das beschäftigt mich gerade auch sehr und da ist es auch so, dass Rollenspiele, Interviewtechniken eigentlich das A und O sind, wie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen und sich beweisen. Das liegt da sozusagen ja nebeneinander. Ich denke immer wieder mal an dieses Flipped Classroom Konzept, das ja tatsächlich aus der Schule eigentlich kam. In der Erwachsenenbildung hatten wir es immer schon, weil Arnold, glaube ich, ja auch immer gesagt hat, es ist wichtig sozusagen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst einbringen oder was Siebert, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, egal. Und das, finde ich, ist irgendwie en vogue geworden, ja, mit dem Content, das Sie angesprochen haben. Nein, Trainer und Trainerinnen oder Lehrende sollten nicht mehr nur vorlesen, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, sondern eigne es dir vorher an in einem Pre-Assignment und dann gehen wir in die Diskussion. Dafür gehen wir in den Hörsaal, ja, um miteinander zu tun.
Ja, gerne, Frau Seebacher.
Ja, und jetzt, glaube ich, sind wir eh bei diesem Lena wirklich angekommen, eben mit diesem Yoga-Business sozusagen und auch mit diesem Flip Classroom und alles, was man quasi machen kann. Und da würde ich kurz meine erste Stunde in der Trainerakademie kurz erklären beziehungsweise erzählen und das war total spannend, weil ich bin gekommen quasi von der Versicherungsbranche und da kenne ich das halt nur Frontalvortrag, fertig und jeder schon drinnen gesessen und komplett fertig gewesen. Gut, die erste Stunde in der Trainerakademie, keiner kennt sich, irgendwie so alle ein bisschen distanziert, aber dann doch wieder offen, weil jeder möchte Trainer werden, somit sollte man ja auch irgendwo offen sein. Und dann kam schon die erste Methode. Es war so ein Flipchart. Auf diesem Flipchart waren Kreise. In jedem Kreis ist sozusagen der Name gestanden, also der eigene Name gestanden. Und diese waren alle vernetzt mit den anderen Namen. Und so haben wir schon in die erste Runde dürfen und uns gegenseitig kennenlernen. Dadurch, dass das ein Kompaktlehrgang war, haben uns da das erste Mal kennengelernt. Nach dieser ersten Methode schon ist so eine Dynamik entstanden, die sich dann wirklich diesen ganzen Lehrgang durchgezogen hat. Und es kommen ja auch immer wieder externe Auszubildende dazu. Und die sind sofort integriert gewesen. Mhm. Und jeder Trainer war relativ individuell, aber auch wieder gleich. Und das war so spannend zu sehen, dass sich keiner irgendwo so nach oben, ich bin jetzt derjenige, der einen Frontalvortrag halten möchte, gibt, sondern wirklich so, wir machen das gemeinsam. Und jeder konnte viel mehr mitlernen. Und das war auch so zum Schluss hin eigentlich, ich kann so viel mitnehmen in mein Unternehmen sozusagen, dass ich verändern möchte und verändern kann. durch das, was mir mitgegeben worden ist.
Da ist der Funke angezündet worden, ganz genau. Offensichtlich. Ein sehr schönes Beispiel. Also was ich auch so von allen mithöre, ist, das Lernen wird insofern auch anders, weil auch die Rolle des Trainers eine andere wird. Sie wird begleitend. Sie haben jetzt auch gesagt, ich setze nicht nur mehr frontal die Lösung vor und alle müssen es nachmachen. Ich habe gerade mal einen interessanten Artikel von Henning Beck gelesen, diesem Gehirnforscher, der sich auch sehr viel mit Lernen beschäftigt. Und der sagt, wir müssen eigentlich noch mehr, also der geht noch einen Schritt weiter und sagt, noch mehr in die Richtung gehen, dass wir nicht einmal Modelle erklären möglichst. Ja? Also dass wir von der Lösung noch einmal gar nichts sagen, sondern dass wir viel mehr mal sozusagen die Aufgabe oder das Problem, ich will es jetzt gar nicht Problem nennen, sondern die Aufgabe in den Raum stellen und mal schauen, auch im Sinne einer kraftvollen Innovationsbereitschaft, einmal einfach schauen, worauf kommen denn die Teilnehmenden, die Trainierenden? Und das höre ich jetzt da auch heraus, nur dass sie viel dazu animiert wurden, es auch selbst zu machen. Frau Bauschenmann, das nennt man ja jetzt irgendwie Selbstlernkompetenz und das ist auch ein ganz wichtiges Schlagwort, auf das ich kommen möchte, aber gern mal gleich Sie, Frau Bauschenmann, dazu.
Also wir haben bei der Jungen Wirtschaft schon ein paar Mal zu Gast gehabt, den Dr. Hengst Schläger, und der nennt ja diese Lösungsbegabung. Die wir oft schon den Kindern eigentlich wegnehmen, weil wir ihnen die Lösung am Silbertablett präsentieren, weil es einfach im Alltag oft einfacher ist, als Elternteil den Kindern gleich mal die Lösung zu sagen. War in der Schule, wenn Kinder nachfragen, ja, wie ist es denn oder wie mache ich das jetzt, und wenn sie sofort die Lösung präsentiert bekommen, verlernen sie selber nach Lösungen zu suchen. Mhm. Und er hat dann gesagt, er macht es in seinem Büro so, dass wenn jemand mit einem Problem zu ihm kommt, und sagt, du, ich gebe dir, je nachdem, was für eine Art von Problem es ist, 24 Stunden, du denkst darüber nach und kommst dann mit 3 Lösungsvorschlägen wieder. Ich denke auch in der Zwischenzeit darüber nach. Und dann haben wir 6 Lösungsvorschläge und dann diskutieren wir die. Und so versucht er einfach wieder, die Lösungsbegabung zu fördern und seine Mitarbeiter oder seine Kollegen einfach heranzuziehen, um selber auf Ideen zu kommen und auch in dem Bereich wieder kreativer zu werden. Und ich glaube, das ist was, was man ganz, ganz früh mit seinen Kindern eben üben kann, aber auch mit den Lehrlingen. Wir haben das dann versucht. Also ich bin dann ganz inspiriert von einer JW-Tagung nach Hause gekommen und habe gesagt, in Zukunft werden wir so machen, wenn die Lehrlinge auch die Gesellen ins Büro kommen und sagen, und Chefin, machen wir das jetzt? Oder Chefin, wie soll ich jetzt? Einfach sie zu lassen, das kostet im ersten Moment natürlich Zeit. Und Zeit ist Geld, wie wir alle wissen. Ja. Natürlich wäre es manchmal einfacher, die Lösung einfach sofort zu sagen. Aber es bringt dem jeweiligen, dem Lehrling, dem Gesellen extrem viel und somit da im Endeffekt dem Betrieb wieder so viel zurück.
Und wieder dieses Erfolgserlebnis. Genau. Nicht Selbstwirksamkeit, glaube ich, ist ein Stichwort, das hier gefallen ist. Dieses Selbstwirksamkeitserleben wird der Schlüssel und Angelpunkt sein, um den wir uns drehen. Wird auch nicht überall gehen, Herr Bunz. Ne? Also denen jetzt die Photovoltaikanlage hinzustellen, zu sagen, schaut mal, was macht's damit, und dann kommt's mal und vielleicht habt ihr einen Vorschlag, wird jetzt wahrscheinlich nicht in allen Bereichen gehen, oder? Aber vielleicht in manchen doch?
Nein, in allen Bereichen lässt sich diese Tendenz dann zu übertragen. Es geht halt immer sehr viel darum, dass man die notwendigen Rahmenbedingungen natürlich einmal schafft. Ich kann jetzt halt zu einem Teilnehmer gehen, so, jetzt ein ganz neues Themengebiet, lernt es und macht es. Ja. Das wird nicht gehen. Aber wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen setze und sage, jetzt haben wir diese Bestandteile der Photovoltaikanlage jetzt einmal durchgegangen und haben es besprochen, ihr habt da auch eine Unterlage in einem Bereich von so und so vielen Seiten, da sich informieren, geht es in euch. Wir nehmen uns ja ein Zeitfenster in einem gewissen Bereich und dann darf man das einfach diskutieren und besprechen.
Super. Mhm.
Ja, oder auch diese Aufgabenstellungen, wie es wir auch schon gehört haben. In die Trainings macht man es auch gern, diese Überleitung in die Praxis. Ja, also mal so eine Mischung aus Theorie, Praxis und Handwerk. Es ist mehr oder weniger so ein Dreieck, was ich auch gerne immer anwende und auch so gerne, also beispielsweise als Abschlussprüfung. Mhm. Ja, da sage ich jetzt, habt ihr dieses Handwerk, diese Fertigkeiten habt ihr, jetzt machen wir ein Projekt. Jetzt haben wir das Projekt üben, ausarbeiten, macht es alles selbstständig und zum Schluss dann einfach dann wirklich diese Lösungen vergleichen.
Sehr cool. Ja, Frau Bauschenmann.
Wenn ich da anschließen darf, gerade im Bereich der Aus- und Weiterbildung habe ich ja quasi eine Art Spielwiese, wo ich das testen kann, wo ich die Teilnehmer, die Trainees dazu animieren kann, selber auf Lösungen zu kommen. In der Praxis ist es dann oft einmal nicht möglich, da montiere halt einmal deine Photovoltaik, wie du gerade denkst, dass es passt. Aber in der Ausbildung habe ich diese Möglichkeit, und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das auch mitzunehmen und nicht nur Frontalvorträge, wie wir es wie Sie aus HTL-Zeiten kennen, wo man einen Lückentext hat und der Professor hat vorhin vorgelesen und das 20. Wort, wenn man zugehört hat, man halt eintragen können. Mit der Beschreibung, du bist ja schon freiwillig da. Ab der 2. Klasse HTL, wenn du was lernen willst, hörst du halt zu, und wenn nicht, ist es für mich auch okay als Vortragender.
Ja, Wahnsinn.
Von dem sind wir Gott sei Dank ganz weit weg, hin eben zu dem, gib mir eine Basis an Wissen und lass mich dann aber selber ein bisschen schauen, wie kann ich das umsetzen, um auch die Kreativität und auch diese Lösungsbegabung wieder zu fördern.
Frau Fleischer.
Ja, also es muss uns ja klar, und es ist uns, glaube ich, aus dem Bauch heraus schon klar, Lernen ist ja immer etwas, wo ich Neues mit Altem verknüpfe. Also ich kann ja jetzt nicht Wissen wie einen Trichter sozusagen in jemanden hineinschütten, was manchmal natürlich schön wäre, wenn das ginge. Wir wissen, es geht nicht. Ich muss die Möglichkeit haben, Neues zu hören, es mit meinen Erfahrungen zu verknüpfen, die bei jedem Einzelnen anders sind. Also ich kann und darf nicht davon ausgehen, dass alle die gleichen Erfahrungen haben. Und diese Möglichkeit muss ich geben. Und in der Tat, zwei Elemente, die mir so gut gefallen haben, ist das eine Thema, ist das Thema Wertschätzung in meinem Handeln für Lehrende, auch für Führungskräfte, weil auch Führungskräfte sind ja dazu da, ein Stück weit Menschen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Das heißt, das Thema Wertschätzung ist ein unglaublich wichtiges und das Thema Zutrauen. Und das Thema Zutrauen, glaube ich, fällt uns allen möglicherweise nicht immer ganz leicht. Und das sage ich jetzt auch als Mutter. Also es ist tatsächlich eine Herausforderung, wo man sich immer wieder überwinden muss. Mhm. Und da kann ich aber in der Weiterbildung, in der Aus- und Weiterbildung diesen geschützten Rahmen bieten und sagen, hier kannst du probieren. Und ein praktisches Beispiel, wir haben das Unternehmertraining, das Wifi-Unternehmertraining von vor etlichen Jahren umgestellt, das ja sehr kompakt auf das Unternehmerdasein vorbereitet, auf die Unternehmerprüfung vorbereitet. Und das sind natürlich zentrale Themen, Recht, Betriebswirtschaft, Marketing, Organisation. Was aber in den Kursen passiert ist, dass die Teilnehmenden eine Übungsfirma gründen und hier mit konkreten Aufgabenstellungen betraut werden, die sie dann zu bearbeiten haben. Das heißt, das Prinzip dieses Flipped Classrooms ein Stück weit ist hier hineingetragen. Das hat die Pandemie zum Teil noch verstärkt, weil ja dann das Ganze in Online-Trainings umgewandelt wurde und da ja auch für die Trainerinnen und Trainer es oft unbefriedigend war, wer redet jetzt schon gern ewig in den Computer hinein und trägt vor. Also gerade da ist es ja noch einmal mehr in aller Interesse, das zu ändern. Und das ist natürlich für die Teilnehmenden herausfordernd. Aber am Ende, und diese Rückmeldung bekommen wir auch, sagen sie, ich habe mehr mitgenommen. Es ist einfach, wenn ich berieselt werde, dann nehme ich nicht so viel mit. Das heißt nicht, dass es keine Vorträge geben darf. Wir alle hören mit Sicherheit Podcasts, wo man sich sozusagen inspirieren lässt, wo man zuhört. Aber ich muss tatsächlich in einem Lernarrangement und ich muss auch in meinem Führungsalltag lernen oder die Möglichkeit geben, dass Menschen das anwenden. Ich muss es ihnen zutrauen. Ich muss ihnen zutrauen, auch Fehler zu machen. Aber ich muss ihnen die Neugierde geben, weil ich glaube, nur aus dem auch Innovationen entstehen. Mhm. Innovationen kann ich jetzt nicht. Ich kann keinen Innovationskurs machen, wo ich jetzt lerne, so lernst du Innovation von 1 bis 10 und damit geht man hinaus. Ich meine, wenn es das ginge, hätte man ja viel mehr Innovationen, vermuteterweise. Aber ich muss einfach diesen Rahmen schaffen und den kann ich tatsächlich in der Aus- und Weiterbildung sehr gut schaffen in der Erwachsenen.
Und diesen innovativen Geist brauchen wir ja auch sehr stark, wie ein bisschen Brot, vor allem wenn es um die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen geht, jetzt gar nicht nur der österreichischen Unternehmen. Frau Lenger, wenn wir jetzt Selbstkompetenz auch als etwas definieren, Selbstlernkompetenz als etwas definieren, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, nämlich dass wir in den Trainings sehr stark auch mit Aufgabenstellungen konfrontiert werden, die wir dann selbst auch uns erarbeiten. Aber wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, das brauchen wir ja auch im Alltag ganz massiv, weil wir stehen plötzlich vor einer Aufgabe und müssen uns vielleicht überhaupt erstmal herorganisieren, wo finde ich überhaupt die Fähigkeiten, die ich dazu brauche. Ja, welche Fähigkeit brauche ich überhaupt, um das zu lösen? Also Stichwort jetzt künstliche Intelligenz, ne, all die Entwicklungen, die da herum. Also ich bin nicht einmal vor dem Kastl gesessen und habe jetzt echt nicht gewusst, wen rufe ich an, wo gehe ich hin. Vielleicht gibt es am Wifi schon einen Kurs, ich weiß es nicht, aber es wäre gut. Also das heißt ja auch, dass man das Unternehmen in seiner Lernfähigkeit irgendwie neu ausrichten muss, oder? Weil bislang hat man immer jemanden gehabt, wo man hingeht. Jetzt braucht es eine viel stärkere Selbstverantwortung in diesem Lernen. Hat das auf Ihren Job eine Auswirkung?
Boah, in Ihrer Frage stecken, glaube ich, jetzt mehrere Themen und mehrere Fragen drinnen. Ich versuche mal einen Teil, weil ich glaube sozusagen zuerst ja die Digitalisierung, ne? Auch so ein Wort, das irgendwie in vieler Munde ist. Und was ist es denn eigentlich genau? Technologie verändert unsere Arbeitsbereiche, unsere Lernbereiche, unser Dasein, je nachdem unterschiedlich stark und unterschiedlich sozusagen aufgreifbar. Ich glaube eigentlich, dass dieses Lernen, weil irgendwo etwas Neues sozusagen in den eigenen Arbeitsbereich passiert, immer schon unser Alter geprägt hat. Das ist nichts Neues. Möglicherweise ist das Tempo, wie schnell neue Entwicklungen da sind, herausfordernder geworden als in vergangenen Jahrzehnten. Und dieses Fassen können. Und da eben, weil Sie das Stichwort künstliche Intelligenz genannt haben, ich glaube, das Fassen können ist im Moment, aber möglicherweise auch immer, ein Stück weit herausfordernd, weil, also wovon sprechen wir da? Ne? Wir sprechen von Programmen, die Unmengen von Daten in unglaublich schneller Zeit verarbeiten und dann bei ChatGPT möglicherweise Ergebnisse ausspucken. Das beeindruckt uns und lässt sich aber überhaupt nicht fassen, weil eigentlich ist es nur am Bildschirm ein Programm und da gibt man was rein. Also
und kriegt eine
haben wir
Antwort,
hoffentlich ja. Wahrscheinlich alle schon einmal ausprobiert. Ne? Kann man ja alles Mögliche damit tun. Und ich glaube, diese Unfassbarkeit, dieses Nicht-Angreifen-Können macht es dann auch irgendwie nochmal so
groß,
ja. Ungreifbar und möglicherweise gibt man dem Ganzen dann vielleicht sogar mehr Macht, als es gut wäre. Und die Reaktionen sind je nach Menschentyp dann einerseits Distanz und Abwehr und auf der anderen Seite okay, just use it. Ich glaube, es braucht Wissen und da sind Menschen gefordert, im besten Fall sozusagen, dann merkt man das erste Mal, bah, das macht mich jetzt irgendwie unentspannt. Was heißt das eigentlich? Und fängt an, sich dieses Wissen zu erarbeiten und damit zu lernen. Auf welche Art und Weise, da gibt es inzwischen ja eine Bandbreite.
Das ist aber genau der Punkt, auf den ich gern hinaus wollte, weil ich nehme an, gerade in einem Unternehmen wie Deloitte gibt es jetzt solche und solche. Jetzt gibt es solche, die sagen, yay, das ist aber lustig, das probiere ich doch gleich mal aus und lernen automatisch durch dieses Tun. Und es gibt die anderen, und die gibt es sicher auch in ihrem Unternehmen, die sagen, ja, das ist ja sowieso ein Blödsinn, also das kann gar nichts und ich will das nicht. Ja? Also Selbstlernkompetenz zu lehren, zu ermöglichen, sozusagen zu, also ich frage mich ernsthaft, wie kriegt man so eine Bereitschaft in zu Unternehmen hinein, gell?
Ja, eine Partnerin und damit sozusagen eine zentrale Führungskraft hat vor wenigen Monaten erst gesagt, eigentlich, also das, was ich da sehe, mir ist klar, das wird meinen Arbeitsalltag und damit den der Teams und aller Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verändern. Aber eigentlich will ich es nicht, weil eigentlich glaube ich, dass das, was ich gelernt habe, wie mein Alltag funktioniert, gut ist und Sinn hat sozusagen. Wir reden da ja auch von Gesetzestexten, klaren Regelungen, wie etwas genau zu tun hat. Sie hat aber im Nachsatz dann gesagt, aber ich weiß, es wird nicht gehen. Es wird unser Berufsfeld verändern, transformieren, möglicherweise auch disruptieren, wir werden sehen. Und demnach werde ich mich damit befassen. Ich glaube, dass diese Haltung und das von Führungskräften unabdingbar ist, weil das ja spürt man im Alltag. Ne? Und damit sozusagen sind die Menschen auch, die Mitarbeitenden auch jeweils dabei, das aufzugreifen. Ein Connect sehe ich ein bisschen, weil du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Sie, Frau Fleischer, dass ja auch eine Art von Führungstätigkeit ist, sozusagen immer wieder mal dieses Lernen anzustupsen. In Wahrheit ist es ein Stück weit Coaching, in jedem Einzelnen schon fix mit Mitarbeitenden Fragen zu stellen, auch Fragen zuzulassen, dem Raum zu geben, weil dann ist es ein Stück weit Haltung, die den Alltag ausmacht.
Das ist eigentlich eine Führungsaufgabe, Herr Barth, oder? Also vielleicht ein Teil dieser neuen Welt des Arbeitens, Führung auch so zu denken, dass Selbstlernkompetenz gefördert wird?
Auf jeden Fall wird es wichtiger. ChatGPT ist ein sehr gutes Beispiel. Es wird ja jetzt schon geträumt, ja, wir geben Studierenden nur noch Fragenlisten und die erarbeiten sich ihr Wissen mit ChatGPT über diese Fragenlisten und kommen nur noch zur Abschlussprüfung. Und der Punkt ist aber, ChatGPT, wie andere KIs, die beginnen ab einem bestimmten Punkt zu halluzinieren. Da beginnt dann Fantasy und es ist umso wichtiger, und dann auch gerade als Führungskraft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, wahr von unwahr, valide von unvalide zu unterscheiden, zu strukturieren, zu filtern. Das sind sehr, sehr wichtige Kompetenzen. Und die sind sicher auch da angesiedelt. Und gerade als Führungskraft, um da auch nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ist es extrem wichtig, da sind wir wieder beim Stichwort Arbeitgeberattraktivität, Lernen zu fördern. Denn nur dann bleibe ich bei der Stange, sehe Sinn in meinem Job, weil ich da noch zusätzlichen Mehrwert über Gehalt und vielleicht eine tolle Tätigkeit, eine sinngetriebene Tätigkeit und aber auch noch meine Weiterentwicklung vorantreiben kann. Also der Dreifachnutzen, Gehalt, toller Job und ich werde noch größer und besser über die Zeit.
Also ich habe herausgehört, wir müssen vielleicht auch lernen, das Gelernte wieder zu verlernen, weil wir plötzlich andere Methoden haben auch oder andere Medien oder andere Assistenten, jetzt haben Sie gerade ChatGPT angesprochen, die uns Antworten liefern. Es ist ja nicht nur die künstliche Intelligenz, es sind seit vielen Jahren auch schon Videos, die wir einfach anklicken können und sagen, so, wie geht das? Ja, dann schaue ich mir das einmal schnell im Video an. Es gibt so Dinge wie DeepL, ja, wo ich vielleicht gar nicht mehr so gut Englisch können muss im Schriftlichen, weil ich mir das ja eigentlich eher, oder Französisch oder Italienisch, weil ich mir das alles über den Translator hole. Also das ist ja doch wirklich ein wahnsinnig großes Kompetenzfeld, das sich da entwickelt, wo ich gegebenenfalls das, was ich schon gelernt habe, eigentlich wieder über Bord schmeißen muss, oder? Das gebe ich jetzt mal so in die Runde.
Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist in der Bildung generell, ist tatsächlich Menschen darin zu stärken, Fragen zu stellen und zu hinterfragen. Und wenn ja diese 4 Ks, die man da so gerne als 21st Century Skills so benennt, wo es ja um Kreativität, um Kommunikation, Kollaboration, aber auch um kritisches Denken geht, ich glaube, dieses Fragen stellen, das wird immer wichtiger. Und wir werden immer mehr dazu verleitet, tatsächlich aufgrund der Technologien, diese möglicherweise nicht zu stellen. Also ich gebe jetzt ChatGPT, also ich habe vorher Google schon gehabt. Da konnte ich ja auch schon eingeben und da habe ich dann auch ja in kurzer Zeit das ein oder andere in Information bekommen. Da bin ich dann schon drauf gekommen, durchaus, dass man nicht alles hier immer glauben darf. Jetzt ist hier ChatGPT, der redet ja noch mit mir oder sie. Ja, also und jetzt bekomme ich hier Antworten, dass ich hier tatsächlich es lerne als Mensch, und das ist jetzt Aufgabe aller, die wir mit anderen Menschen zu tun haben, egal in welcher Rolle, immer mitzugeben, kritisch zu bleiben, Fragen zu stellen, an sich selber und an sein eigenes Zutrauen zu glauben. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe, eine Lebensaufgabe. Und es ist auch im Grunde genommen eine Haltung, die sich jetzt auch gar nicht aufs Bildungswesen beschränkt. Aber ich denke, dass das tatsächlich das ist, was uns die Technologie und die Möglichkeiten geben. Dass wir mit DeepL, ich bin ja tatsächlich Anglistin und habe das natürlich schon ausprobiert jetzt bei Übersetzungen. Es ist faszinierend. Ich bin natürlich auch Lehrer, das heißt, das eine oder andere bessere ich dann immer noch aus, was mit DeepL liefert. Aber es ist faszinierend, welche tolle Ergebnisse jetzt, also jedenfalls im Englischen, dieses System hergibt. Und da ist es schon natürlich, das ist meine Arbeit, würde ich dieses in meiner Arbeit brauchen, erleichtert. Es hindert, beziehungsweise es lässt mich aber nicht aus der Verantwortung, kritisch zu fragen. Das heißt, ich brauche einen Grundstock an Wissen, ich brauche einen Grundstock an Tools, die ich selber bei der Hand habe, und ich brauche diesen Glauben an mich selbst, als dass ich die Person bin, die sich damit auseinandersetzt und die dahinter fragen darf. Und wenn ich das mal nicht mehr darf, dann wird es gefährlich.
Das ist ein spannender Punkt, weil ich möchte schon noch das Beispiel von einer Berufsgruppe jetzt hier ins Spiel bringen. Oder vielleicht fange ich anders an. Ich kann mich lebhaft erinnern, dass ich habe jemanden, eine ältere Person im Bekanntenkreis, die noch gelernt hat, unter DOS zu programmieren. Und früher war das halt eben so. Das waren die IT-Menschen, waren Götter, die einen Computer dazu bringen konnten, irgendetwas zu machen. Und dann kam Windows. Und mit der Sekunde war sozusagen das Lernen einer Generation quasi fast schon für den Mistkübel, weil jeder konnte das dann bedienen. Und ich weiß noch, dass diese bekannte Person, dass ich die damals als sehr gekränkt erlebt habe. Also dass da wirklich eine Kränkung da war, eine starke Kränkung, dass das, was mich als Mensch, als Berufsmensch ausgemacht hat, plötzlich nicht mehr diese Relevanz hat, weil jetzt kann es ja eh jeder mit dem Windows. Und ich möchte da ganz bewusst nämlich auch gerade im Organisationalen zum Beispiel die Rolle der Juristen ansprechen. Juristen und Juristinnen werden in Zukunft ein anderes Berufsbild entwickeln müssen, weil das Wissen über KI abrufbar ist. Gerade juristische Sachverhalte kann man überprüfen lassen von der künstlichen Intelligenz. Das heißt, da wird sich ein Rollenbild verändern müssen. Und muss man nicht auch diese Menschen in ihrer Lernfreude wieder neu motivieren, weil die sind jetzt durch ein 6-jähriges Jus-Studium durchgegangen, durch ein hartes, wirklich ein hartes Studium. Und jetzt plötzlich müssen sie was ganz Neues wieder lernen. Und ich glaube, es ist auch unsere Rolle, aber da möchte ich gerne Ihre Meinung dazu wissen. Es wird auch die Rolle von uns sein, das zu berücksichtigen, diesen Faktor Mensch, dass wir mit dieser schnellen Entwicklung auch ja solche Menschen abholen müssen. Oder was glauben Sie, Frau Lengauer?
Ich hänge ein Stück weit bei diesem Mensch, den Sie da geschildert haben, weil mein persönliches Leben, ich musste im Rahmen meines letzten Studiums tatsächlich auch selbst programmieren lernen. Es waren zwei Module, Gott sei Dank nicht mehr. und ich sage es Ihnen, so oft bin ich noch nicht gescheitert wie in diesem Modul. Und jedes Mal bin ich mit meinen Error-Anzeigen dann zu den Tutoren, Tutorinnen gegangen und gesagt, was mache ich jetzt schon wieder? Und die haben mir jedes Mal vermittelt, dieses, ja, das gehört dazu. Das macht das Leben als Programmiererin, als Programmierer aus, dass ein Error ist und dann finden wir die Lösung. Also ich habe dann gelernt, okay, das macht dieses Berufsbild aus. Das heißt aber umgelegt wieder, da funktioniert was nicht. Okay, was sind Lösungen? Wie kann man es angehen? Und das heißt für uns, also ich bin keine Programmiererin geworden, aber ich habe da reingeschnuppert, das, was wir halt gelernt haben, ein Handwerkszeug jeweils damit dann aufzunehmen und umzulegen. Ja. Wie das mit den Juristen und Juristinnen ist, ich möchte es nicht ganz ignorieren, Ihre Frage. Ja, ein Stück weit haben Dinge da sich verändert, aber soweit ich sehe, und da kann ich eher nur von außen sehen, geht es ja dann trotzdem immer noch einen einzelnen Fall zu bewerten. Das heißt, möglicherweise ist es leichter, die Gesetzestexte, den Content zusammenzubringen mit einem Tool, welches auch immer. Aber dann geht es auch immer noch darum, sozusagen den jeweiligen Fall zu bewerten, Lösungen zu finden und in den Kontext zu setzen. Und das ist immer Lebensrealität. Ob es nicht da sozusagen dann trotzdem die Kompetenz braucht.
Herr Batz. Mhm.
Und was halt auch wirklich eine tektonische Verschiebung jetzt darstellt mit diesen Kompetenzen, Selbstlernkompetenz, digitale Kompetenzen, sehen wir halt jetzt ganz klar diese Spaltung in zwei Lernwelten. Die eine Gruppe, die sagt, bleib mir weg mit Hörsaal, ich will Weiterbildung, mein Master, was auch immer, ganz effizient digital erledigen. Ohne Präsenz, inklusive der Prüfung. Deswegen, früher war sowas Fernuni Hagen, Nische. Jetzt sehen wir solche Phänomene wie IU, International University, die plötzlich in die Breite gehen. Das wird zum Breitenphänomen. Das ist eine neue Entwicklung. Und es gibt die Gegenwelt der Studierenden, die ganz bewusst sich entscheiden, wenn ich mich jetzt weiterbilde, dann soll das Quality Time sein. Ich will meine Mitstudierenden spüren. Ich will mich spüren. Ich will den Campus spüren. Ich will eine gemeinsame Freizeitaktivität. Ich will physische Zusammenarbeit, was Sie auch vorhin geschildert haben, zusammen im Hörsaal sein, zusammen arbeiten. Und das hat sich tatsächlich aufgespalten, wobei man jetzt nicht sagen kann, die Menschen gehören permanent zu der Gruppe und jene zu der anderen. Das verschiebt sich je nach Lebensphasen und Lebensbedürfnissen, wechselt man zwischen diesen Gruppen und die eine Weiterbildung macht man halt remote und die andere, da sagt man sich Quality Time, ich möchte Krems erleben, das gebe ich IMC, mir. Das Schönste von Österreich, ja, und das soll eine richtig gute Zeit sein.
Ja,
da man auch wechselt hin und her.
Auf all diese Dinge werden wir in der Trainerrolle auch achten müssen, Herr Punz.
Ja, genau. Also ich möchte da gerne anknüpfen. Also die Zukunft, so wie ich sie auch verspüre, ist, eine gesunde Mischung zu finden. Eine Mischung aus Präsenzunterricht, wo man wirklich auch diese sozialen und emotionalen Charakterzüge auch widerspiegelt, in Verknüpfung auch mit diesen Online- und digitalen Tools. Ja, ich sehe da auch eine große Herausforderung an der Zukunft, auch diese Transfersicherung auch zu gewährleisten. Also wir haben im digitalen Zeitalter so viele Quellen, wo wir Inhalte lesen, recherchieren können, aber nicht immer sind sie korrekt.
Ja.
Also da ist einfach ein wirkliches Augenmerk an uns Lehrenden, da auch eine Transfersicherung zu gewährleisten.
Mhm. Und auch den Menschen eben diese kritische Haltung gut mitzugeben. Frau Lenger.
Ja, ich wollte gerade sozusagen dazulegen, von wegen viel Content. Bei uns ist schon so, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allem in ihrer Selbstverantwortung lernen. Mal, weil man schnell Information braucht, mal, weil sich ein Training anbietet. Was wir ihnen anbieten, ist über eine globale Lernplattform Zugang zu all diesem Content, was ein bisschen, denke ich doch, qualitativ hochwertiger ist, als jetzt einfach nur ins große Internet hinein zu fragen. Und da kommt aber auch der Zeitfaktor noch dazu. Und ich glaube, da erlebt die Erwachsenenbildung eine große Veränderung. Weil oftmals brauche ich im Arbeitsalltag jetzt die Information und dann ist es via E-Learning, die zugänglich sind. Dauert schon ein bisschen Zeit, bis man so ein E-Learning auch gemacht hat, aber es ist vergleichsweise schnell und on-demand da. Und dann kann ich sozusagen gleich weiter tun. Und irgendwann gibt es dann einen großen Kurs sozusagen, wo andere Themen aufgegriffen werden, wo ich als Person dann auch da bin, ja, und all diese sozialen Kompetenzen auch weiterentwickelt werden. Da kommen wir, glaube ich, aber Sie haben vorhin das Tempo war auch ein Thema, ne? Da kommen wir dem entgegen, weil der Content, der nun mal on demand da ist, dann auch jederzeit abgerufen werden kann und wir schneller weiterkommen.
Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das ist sozusagen im Trainerbild der Zukunft, in der Weiterbildung der Zukunft zu berücksichtigen. Ist ja diese schnelle Verfügbarkeit von Wissen versus dem sozusagen präsenten sozialen Lernen. Ein letztes Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist durchaus technisch, aber ich glaube hochbrisant auch, nämlich das Thema Bildungscontrolling. Wie werden wir denn Erfolge in der Bildung messen können überhaupt, wenn jetzt die Skills, an denen wir arbeiten, 4Ks sind schon gefallen, so auch so schwer zu greifen sind. Haben Sie denn schon Lösungen, was Messbarkeit, Tools betrifft? Wie können wir uns da überhaupt Ziele setzen, Herr Batz? Das
ist natürlich sehr schön, gerade in Österreich gesetzlich verankert, im Fachhochschulsektor. Nur besetzte Studienplätze werden finanziert vom Staat. Unbesetzte, da gibt es keine Studienfinanzierung. Und es werden nur Studiengänge finanziert, die auch Erfolg am Arbeitsmarkt haben. Deswegen werden ja ständig Fachhochschulen, also permanent mit Arbeitsmarktdaten des AMS konfrontiert und Studiengänge, die nicht mehr relevant sind im Arbeitsmarkt, werden eingestellt. So, und da haben wir schon, das ist ein Erfolgsmodell auf jeden Fall und führt zu einer sehr dynamischen Weiterbildungs- und Ausbildungslandschaft. Spannend sind jetzt neue Entwicklungen, wie zum Beispiel bei der vorhin schon kurz angesprochenen International University. Da wird nicht mehr Ausbildung nach Zeit bezahlt. Also ich studiere 10 Semester oder ich brauche 12 Semester und dann zahle ich halt 12 Semester. Nein, da wird nach ECTS, nach Studienfortschritt bezahlt. Ein ECTS 60 Euro und da spielt es keine Rolle, wie schnell man studiert. Das wird sehr spannend, ob sich dieses Modell durchsetzt, beziehungsweise ob die etablierten Bildungsinstitutionen das verhindern können. Denn das ist schon extrem kundenorientiert.
Das ist interessant, ja. Frau Fleischer, Frau Längerer vielleicht dazu noch?
Ich habe jetzt gerade in meinen Unterlagen, weil ich auch in dieser CVTS-Studie, wo es ja um die Weiterbildung in Unternehmen geht, wo das Thema angeführt wurde, wie weit evaluiert wird, welche Formate die Unternehmen anbieten. Und das sind zwei Dinge, die ich sehr interessant fand, wie gesagt 2020, dass der E-Learning-Anteil oder der Selbstlernanteil in den Unternehmen, der ist tatsächlich von 2015 von 21% auf 36% hinaufgegangen. So. Das ist einmal jetzt rein, wie in den Unternehmen gelernt wird. Und es stellt sich die Frage, wie messen das denn Unternehmen? Da gibt es keine ECDS und sonstige Messgaben. Wie gehen Unternehmen da ran, das hier zu messen? Und beim Messen geht es ja auch nur darum, messe ich, ob ich die Dinge richtig gemacht habe, sondern messe ich, ob ich die richtigen Dinge gemacht habe. Also das ist ja auch so eine strategische Lücke, da hier gut abzudecken. Also diese Frage habe ich mir zunächst mal gestellt, wo kommen wir da, wie gehen Unternehmen damit um, wie können sie damit umgehen? Denn ein anderer interessanter Aspekt dieser CVTS-Studie ist tatsächlich der, dass viele Unternehmen gar nicht evaluieren, also Bildungsmaßnahmen gar nicht evaluieren. Und jetzt könnte ich da noch dann die Zahl, die ist mir jetzt nämlich tatsächlich gefallen, die habe ich jetzt nicht gleich gefunden. Also das Evaluieren der Ergebnisse natürlich schon auch ein sehr wichtiges ist. Wir als Bildungseinrichtung, wir haben viele Kennzahlen. Wir haben also von Innovationsrate über Absagequote eine ganz wichtige Kennzahl bei uns ist die Weiterempfehlungsrate, die jetzt beispielsweise bei der LIFE ist ja unglaublich groß ist. Also davon kann man wirklich, also das ist wirklich etwas, wo ich sage, da geben Leute weiter und sagen, wir haben das glaube ich bei 97%. Also dass tatsächlich die Veranstaltungen weiterempfohlen werden. Das heißt, da haben die Praktiker, die Nutzer tatsächlich gesagt, es bringt mir etwas. Das ist schon eine gute Messgröße. Die Frage ist, wie schnell man jetzt mit dem alten Konzept des Bildungscontrollings vom Bedarf feststellen, definieren, umsetzen, messen, evaluieren. Wo stoße ich an die Grenzen, wenn ich jetzt tatsächlich Selbstlernelemente stärker in den Vordergrund drücke? Genau. Und da bin ich wieder bei den Führungskräften. Denn ich denke tatsächlich, dass das dann gar nicht mal jetzt quantitativ so sehr zu messen ist. Lernplattformen, Lernmanagementsysteme, die können alles messen, wie lange man wo war, was man wie lange gesehen hat. Aber diesen Transfer und diese Anwendung, ich tatsächlich in meinem Austausch mit meiner Führungskraft am besten werde besprechen können. Also zumindest hat die Führungskraft da eine, denke ich, doch gewichtige Aufgabe im Rahmen des Mitarbeitergesprächs, im Rahmen des Entwicklungsgesprächs, da hier mitzuwirken.
Frau Bauschenwein, ich nehme an, das würden Sie so unterschreiben, oder? Also das ist in Ihrem Unternehmen wahrscheinlich am einfachsten so über die Führung, Anleitung und auch natürlich Kontrolle der Führungskraft gegeben, oder? In so einem Unternehmen.
Ja, ich habe das bei mir selber gesehen, beim Studium des Handelsmanagements.
was habe ich dort gelernt und wie kann ich es tatsächlich im Betrieb auch umsetzen? Und das ist das, was in Wahrheit das Messbare ist. Und ich sage, was bringt es mir im Alltag? Weil es ist nett, sie weiterzubilden, aber trotzdem wollen wir sie ja trotzdem irgendwie auch immer im Unternehmen messen können. Und das war schon spannend zu beobachten, welche Bereiche kann man sofort umsetzen, welche kommen wir Jahre später drauf, dass sie was gebracht haben. Aber auch dieses kritische Hinterfragen, das vorher ganz oft gekommen ist. Ich glaube, das ist auch was die Zeit mit sich bringt, diese Schnelle, diese ChatGPT. Wir haben Informationen ohne Ende, aber das kritisch Mensch zu bleiben und kritisch zu hinterfragen, ist es möglich? Dann ist auch Thema Fake News und so weiter, haben wir auch in der Bildung dieses Thema. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man in einer Weiterbildung auch lernen sollte, gerade in einem Studium auch, Sachen zu hinterfragen.
Frau Lenger, vielleicht abschließend noch aus Ihrer Perspektive zum Thema Messbarkeit von Bildungserfolg, die Rolle der Führungskraft. Wie handhaben Sie das?
Also zuerst einmal, wir evaluieren die Trainings im größten Teil, die wir im Rahmen des nationalen Curriculums sozusagen anbieten, um einfach zu sehen, passt das, ist das adäquat, passt zu der jeweiligen Situation. Also wenn jetzt angehende Führungskräfte ihre ersten Trainings bekommen auf ihrer Leadership Journey sozusagen, dann sehen Sie ja relativ schnell, kann ich mit dem etwas anfangen. Und das ist für uns wichtig zu erfahren, weil sonst kommt ein Training in veränderter Form ins nächste Curriculum, das wir so jährlich aufsetzen. Das ist das eine. Das andere, ich habe da mal ein Beispiel gelesen in der Harvard Business Review, dass man sozusagen im betrieblichen Kontext etwas lernt und dann dieses Wissen anderen Peers weitergibt und das strukturiert. Das ist jetzt aber eben ein Beispiel, das ich damals selbst recherchiert habe, weil erst durch dieses, ich lerne etwas, ich verarbeite es, verstehe es und gebe es weiter, muss ja nicht immer Trainerin sein, dann sozusagen zeigt sich, ne, was wirklich verstanden wurde und verarbeitet. Das ist möglicherweise nicht bei jedem Content so erforderlich, aber fand ich extrem spannend und immer wieder mal sieht man es ja auch. Ne, wenn nämlich dann eine Kollegin sagt, du warst doch bei diesem Training, was war denn da? Das ist es schon im Kleinen, wenn ich es erklären kann, dann wird es ein Stück weit verarbeitet.
Das kann man ja eigentlich auch institutionalisieren. Also man könnte ja gelerntes Wissen in den Teamschulfix oder in der Regelkommunikation, die man so in den Abteilungen hat, könnte man ja theoretisch einen Wissenstransfer herstellen.
Es ist nicht nur theoretisch, sondern Führungskräfte haben da natürlich die Rolle im Teamschulfixing. Du warst doch da auch dieser Konferenz. Was war denn da? Erzähl mal. Ja. Ja. Und so, dass ich das Wissen.
Und ich glaube, das ist wieder auch New World of Work. Also das ist eine neue Haltung auch im Teilen von Wissen. Und ich weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich auch dort sehr stark auch verankert.
Ja, und viele Betriebe beherrschen es auch tatsächlich über den Performance Review. Das heißt, eine Weiterbildungsmaßnahme wird vereinbart mit dem Ziel, eine bestimmte Verhaltensweise, Behavior-Based Approach, zu entwickeln. Das wird auch als Ziel vereinbart und auch am Jahresende spätestens reviewed. Okay, hat sich da, legst du eine neue Verhaltensweise an den Tag? Bist du hier oder dort besser geworden? Das wird dann auch bewertet. Das ist tatsächlich der Goldstandard in einigen Betrieben, nicht flächendeckend, weil das erfordert halt auch Führungskräfte, die das beherrschen.
Und da wäre das Instrument dann das Mitarbeitergespräch,
das
oder?
Das Mitarbeitergespräch, okay. Ja, absolut. Sehr schön ist es halt im Consulting mit Consultants, das Modell mit Karrierepfaden. Das heißt, in einem bestimmten Zeitraum, 2 bis 3 Jahre, muss ich mich vom Junior Consultant, zum Senior Consultant entwickeln. Schaffe ich das nicht, bin ich im Zweifel bei McKinsey raus, bei Deloitte weiß ich nicht oder bei Capgemini nicht raus, vielleicht anderer Karrierepfad. Aber so wird Fortschritt zeitlich eingegrenzt und auch messbar, halt nur über die Summe der Weiterbildungs- und Lernmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen.
Vor allem, was mich hier fasziniert, da werden ja Themen bewertet, die bislang schwer bewertbar waren. Mhm. Nicht? Mit dem haben wir es ja gerade bei den 4Ks, bei den 21st Century Skills jedenfalls zu tun. Mhm. Wow. Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, die Zukunft der Weiterbildung ist nicht nur spannend, sie wird auch spannend bleiben. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Expertise und Ihre Perspektive aus Ihren Alltagen und Umfelden hier mit uns geteilt haben. Auch an alle, die uns zugehört haben, wo immer Sie auch sind, bleiben Sie neugierig, habe ich heute gehört. Neugierde als starke Triebfeder. Und das gilt natürlich auch für diese Runde hier. Ich glaube, die Neugierde hat uns hier auch gut zusammengebracht. Ich habe schon gleich, wie wir begonnen haben zu plaudern, habe ich sofort gemerkt, wie neugierig wir aufeinander waren. Und ich denke, also ich für mich kann sagen, ich habe sehr viel gelernt in dieser Runde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch Ihnen draußen viel Erfolg und alles Gute weiterhin mit dem Thema Weiterbildung der Zukunft.
Das war er, der Lena Sofa-Talk zum Hören, Edition 4. Wenn Sie Lena, das Wifi-Magazin für lebendiges und nachhaltiges Lernen, lesen wollen, unter wifi.at/lena finden Sie die 10. Ausgabe als E-Paper. Wer es lieber klassisch mag und gerne was in der Hand hat, auf wifi.at gibt es das Wifi-Magazin Lena auch zu bestellen. Damit auf Wiederhören, machen Sie es gut und bleiben Sie neugierig.